Kann man mit einer dünnen Gebärmutterschleimhaut schwanger werden? Und was ist eigentlich eine dünne Gebärmutterschleimhaut? Und hilft Aspirin tatsächlich beim besseren Aufbau? Das und ganz viele Fragen möchte ich dir in diesem Video zum Gebärmutterschleimhautaufbau erzählen.
Hast du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast, der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des Babybauch-Blog. In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschafts-Journey mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Video spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge.
Ja, vielleicht erstmal als Recap für alle, die in meinen letzten Videos bereits ein bisschen gefolgt sind. Seit meiner Abschabung nach Fehlgeburt sind inzwischen 6 Wochen her. Hochgeladen habe ich die Videos vor etwa 2 Wochen. Ganz lieben Dank für die lieben Kommentare und Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Auch die Frage, wie es mir so geht. Naja, ich würde sagen, den Umständen entsprechend, es wird besser, aber es ist immer noch... Ja, es ist kein Wunder, dass es immer noch eine ganze Weile dauert. Es wird bestimmt auch noch besser werden, aber es ist schon tough, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo man natürlich schon irgendwie sich das vorher ausgemalt hat. Gut, aber darum soll es in dem Video heute überhaupt nicht gehen. Ich habe mir gedacht, wenn ich euch jetzt schon keine Schwangerschaftsvideos machen kann, dann kümmern wir uns doch lieber noch um ein paar Themen, die euch dabei auch helfen können, schwanger zu werden und die auch für mich sicher noch relevant sind. Und eins dieser Themen, mit dem ich mich in den letzten Wochen besonders viel beschäftigt habe, ist das Thema Gebärmutterschleimhautaufbau, weil bekannt ist, dass nach einer Abschabung das häufig nicht so gut funktioniert und sich die Gebärmutterschleimhaut gerade im ersten Zyklus häufig noch nicht unbedingt optimal aufbaut. Es ist aber nicht nur ein Thema für Patientinnen nach Abschabung, sondern auch generell ist das Thema Gebärmutterschleimhaut und Aufbau der Gebärmutterschleimhaut eins der Themen, was in der Kinderwunschpraxis ganz viele Frauen umtreibt. Und deswegen dachte ich, ich mache heute mal wirklich ein Video dazu und erkläre euch so ein bisschen dazu, wie wird die Gebärmutterschleimhaut eigentlich aufgebaut, was ist eine normale Gebärmutterschleimhaut, was ist dünne Gebärmutterschleimhaut, hat es wirklich Einfluss auf die Fruchtbarkeit und dann natürlich das, was die meisten am allermeisten interessiert, wie kann man das tatsächlich beeinflussen, gibt es Möglichkeiten, was kannst du vielleicht tun, damit deine Gebärmutterschleimhaut auch besser aufgebaut wird. Ja, und dann, ich kann nur schon mal gleich verraten, also ich bin jetzt inzwischen in meinem zweiten Zyklus nach Abschabung, der erste hat keinen neuen Erfolg gebracht, aber tatsächlich war meine Gebärmutterschleimhaut sehr gut aufgebaut und insofern habe ich schon Hoffnung, dass das wirklich auch, ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt, was ich gemacht habe, aber nachweisbar ist es natürlich nicht, weil was wäre das für eine Studie? Ich allein ist ja jetzt noch nicht so aussagekräftig, ne? Aber wie gesagt, fangen wir erstmal damit an. Was ist normale Gebärmutterschleimhautaufbau? Wie funktioniert der überhaupt? Als erstes mal, es gibt quasi 2 Phasen. Nachdem ihr eure Menstruation hattet und die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wurde, beginnt die erste Phase, das ist die Proliferationsphase. Da wird vor allem durch das Östrogen gesteuert, dass die Gebärmutterschleimhaut erstmal aufgebaut wird. Zum Zeitpunkt des Eisprungs ist sie, ja, je nach Studienlage, 6 bis 12 mm, manche Autoren sagen auch 8 oder 10, also ihr seht schon in Größenordnung, Millimeter hoch. Nach dem Eisprung geht es dann in die 2. Phase, das ist dann die Sekretionsphase. Da wird diese Gebärmutterschleimhaut noch weiter aufgebaut und sie wird vor allem umgebaut. Verantwortlich dafür ist das Progesteron, was ja aus diesem Corpus luteum, dem Gelbkörper, der entsteht, wenn der Follikel springt, aus dem Rest produziert wird. Und das führt eben dazu, dass die Gefäße länger werden und dass sich Schleimdrüsen bilden und es richtig sekretiert wird und Flüssigkeit eingebaut wird. Und durch diesen Umbau, durchs Progesteron, wird diese Gebärmutterschleimhaut optimal auf die Einnistung eines möglichen Embryos vorbereitet. Man spricht da auch von dem Window of Opportunity, wo das quasi optimal vorbereitet ist. Das ist etwa bei 6 bis 10 Tage nach Eisprung. Deswegen sagt man ja auch, dass zu dem Zeitpunkt eine Einnistung stattfinden kann. So, wenn ich euch jetzt schon gesagt habe, wir haben einen Schleimhautaufbau von 6 bis 10 mm, in dieser oder 6 bis 12 mm in dieser ersten Phase, der dann noch weiter aufgebaut worden ist, bringt uns das eigentlich auch schon zu dem Punkt, was ist eine dünne Gebärmutterschleimhaut und welchen Einfluss hat die auf eine Schwangerschaftsrate. Und da ist es so, dass sich natürlich auch je nach Studienlage das ein bisschen unterscheidet, aber im Allgemeinen spricht man unter 6 mm Aufbau insgesamt von einer dünnen Gebärmutterschleimhaut und diese hat tatsächlich eine reduzierte Schwangerschaftsrate. Das ist in mehreren Studien nachgewiesen worden. Gibt auch noch eine Studie, die geschaut hat, wie sieht das Ganze denn tatsächlich 11 Tage nach Eisprung aus, also nach diesem Window of Opportunity. Da ist dann aufgefallen, wenn die Gebärmutterschleimhaut zu dem Zeitpunkt unter 11 mm ist, also nach dem zusätzlichen Progesteroneinfluss, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine intakte Schwangerschaft relativ gering. Das bringt uns eigentlich auch schon zu dem Punkt, ja, die Messung, ich meine, das kann man ja nicht so einfach mal reinfassen und tasten, wie lang ist die. Wie kann man also eigentlich eine dünne Gebärmutterschleimhaut überhaupt diagnostizieren, beziehungsweise wie fällt das Ganze auf? Und das macht es auch ein bisschen tricky, weil von spontan fällt das nicht unbedingt auf. Eine sehr schwache Menstruationsblutung ist ein Indikator für eine dünne Gebärmutterschleimhaut, muss aber nicht eindeutig sein. Also es ist nicht einfach so, wenn ihr sagt, wenig Blutung ist gleich dünne Gebärmutterschleimhaut. So einfach ist es nicht, weil ein Teil der Gebärmutterschleimhaut auch wieder resorbiert wird und gar nicht abgeblutet wird und da einfach auch noch andere Faktoren mit reinkommen, die die Stärke der Menstruationsblutung beeinflussen. Ergo kann ein Hinweis sein, aber ansonsten fällt es einfach häufig erst in der Kinderwunschdiagnostik auf und zwar im Ultraschall. Da kann man dann eben diesen Aufbau der Gebärmutterschleimhaut sehen. Der wird dann eben häufig als dreischichtig beschrieben, weil es da eben so hellere und dunklere Schichten gibt. Ist jetzt wirklich Ultraschallspezifika bestehend und die Gebärmutterschleimhaut eigentlich vor allem aus zwei Schichten, aus der Lamina basilaris und der Lamina funcionalis. Und bei der Lamina funcionalis, das ist die, die immer wieder aufgebaut wird und abgestoßen wird und die basilaris bleibt immer da. Aber diese Dreischichtung entsteht eben durch den komplexeren Aufbau und die gilt auch, wenn man die im Ultraschall sieht, eben als ein Zeichen für eine besonders gute Einnistungsfähigkeit, wohingegen das Fehlen eher ein schlechterer Hinweis ist. Und im Ultraschall kann man eben auch diese Dicke der Gebärmutterschleimhaut ausmessen und damit dann dieses Diagnostikum quasi erheben. So, ja, was machen wir denn jetzt? Was ist denn, wenn tatsächlich eine dünne Gebärmutterschleimhaut vorliegt? Dann schauen wir uns dabei doch einfach mal kurz an, welche Faktoren eigentlich Einfluss haben. Ich habe ja schon gesagt, auf der Haupteinflussfaktor ist Östrogen und Progesteron. Östrogen in der ersten Zyklushälfte, Progesteron in der zweiten. Das Ganze lässt sich natürlich medikamentös beeinflussen durch Hormontherapie, Stimulationsbehandlungen. Das ist natürlich jetzt nicht das, was euch was hilft, wenn ihr euch dieses Video anguckt, weil das gehört natürlich ganz klar in die Kinderwunschbehandlung. Nebenanekdote, warum es aber sehr relevant ist, ist, dass beispielsweise Clomiphen, was ja sehr häufig eingesetzt wird zur Stimulationstherapie, durch seine antiestrogene Eigenschaft tatsächlich auch dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut dünner ist, was man ja eigentlich in der Kinderwunschbehandlung nicht haben will. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum immer wieder diskutiert wird, ob Clomiphen wirklich so eine gute Wahl ist. Und es gibt auch viele Autoren, die sagen, das Mittel der Wahl ist eigentlich Letrozol inzwischen. Aber ehrlich, das Thema überlasst ihr bitte eurem Kinderwunschmediziner. Das solltet ihr euch nicht unbedingt aus dem Internet rausziehen. Aber nur mal so als Hinweis, Clomiphen kann das tatsächlich auch mit auslösen. Es gibt aber neben dem hormonellen Einfluss noch einen zweiten Faktor und das ist die uterine Durchblutung. Also die Durchblutung, es gibt in eurem Blutgefäßsystem richtig eine dicke, fette Arterie, die Arteria uterina, die quasi nur für die Durchblutung der Gebärmutter verantwortlich ist. Und da kann man tatsächlich auch noch ansetzen, um eine Gebärmutterschleimhautaufbau zu fördern. Da gab es auch einige Studien dazu. Und da kommen wir zu dem Thema, was ihr vielleicht schon mal gelesen habt, wenn ihr so gegoogelt habt nach dünne Gebärmutterschleimhaut und so weiter. Und da kommen wir eben zu diesem Thema Aspirin. Disclaimer gleich mal vorweg. Bitte nehmt nicht einfach Medikamente, nur weil ihr im Internet davon gehört oder gelesen habt. Auch wenn ich das euch erzähle. Aspirin, auch in niedriger Dosierung, ist ein Medikament und solltet ihr nicht einfach auf Verdacht so einfach nehmen. Sprecht über sowas idealerweise immer mit eurem Arzt. Ich erzähle euch trotzdem die Datenlage, aber bitte nehmt jetzt nicht mein Video hier als Hinweis für, oh, die Sarah hat aber gesagt. So, jetzt bin ich kurz rausgeflogen, weil ich einen WhatsApp-Anruf bekommen habe. Also, wir waren ja gerade beim Thema Durchblutung. Genau, also Hinweis, Disclaimer war, glaube ich, deutlich. Bitte nehmt nicht einfach Medikamente, nur weil ihr jetzt in meinem Video das gehört habt. Ich gebe euch einfach alle Infos, damit ihr wisst, woher diese Tipps kommen, die man überall findet, ja? Also, das Thema Durchblutung kann man tatsächlich fördern und es gibt einige Studien, die nachgewiesen haben, dass ein niedrig dosiertes Aspirin, je nachdem, in den USA ist es meistens 81 Milligramm, in Deutschland ist das niedrig dosierte, was man bekommt, meistens 100 Milligramm täglich, tatsächlich die uterine Durchblutung beeinflusst und damit den Aufbau einer Gebärmutterschleimhaut positiv beeinflussen kann. Dieselbe Information werdet ihr eventuell auch über ein anderes Medikament finden, was ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort als Frau gesehen hättet, und zwar über Viagra. Der Wirkstoff in Viagra ist Sildenafil und Sildenafil ist nun mal auch, wirkt auch auf die Durchblutung, vor allem über Stickstoffmonoxid. Ich erspare euch den Wirkmechanismus hier, aber Fakt ist, dass tatsächlich auch in Studien nachgewiesen wurde, dass eine Einnahme von Viagra auch bei Frauen die Durchblutung der Gebärmutterschleimhaut, die Durchblutung der Gebärmutter erhöht, damit auch die Gebärmutterschleimhautaufbau fördert und es tatsächlich sogar Studien gibt, die gezeigt haben, dass in IVF-Behandlungszyklen, in denen Sildenafil, Viagra gegeben wurde, tatsächlich eine erhöhte Lebendgeburtrate, also so ganz am Ende der Datenkette quasi, die Frauen haben mehr Kinder bekommen, nachgewiesen ist. Viagra hat aber sehr viele Nebenwirkungen, deswegen auch bitte nicht, wie auch immer ihr da rankommt, nehmt das nicht einfach. Es ist aber so, dass es einen Einfluss hat. Deswegen ist eine der Möglichkeiten, was ihr vielleicht machen könnt, wenn ihr es noch ein bisschen unterstützen wollt, ist, ihr könnt L-Arginin einnehmen. Das ist eine essentielle Aminosäure. Oh Gott, essentiell, unessentiell, oh Gott, die Vorklinik. Eine Aminosäure und tatsächlich ist das eine Vorstufe, die der Körper braucht, um selber Stickstoffmonoxid herzustellen. Und falls ihr da einen Mangel hättet, kann eine Supplementierung von L-Arginin tatsächlich auch positive Wirkungen haben, eben auf diesen natürlichen Mechanismus. Das heißt, ihr lasst euren Körper das quasi selber ein bisschen aufbauen und wirkt eben auch durchblutungsfördernd. Last but not least, und jetzt kommen wir so graduell zu den weniger extremen Sachen, die eben schon eher was sind, wo man sagt, das könnt ihr vielleicht auch mal selber ausprobieren, sofern nichts dagegen spricht, ist noch Vitamin E. Vitamin E ist auch dafür bekannt, eine durchblutungsfördernde Wirkung zu haben. Hier auch nochmal der Hinweis, gerade die Kombination Vitamin E und Aspirin kann zu einer erhöhten Blutungsneigung führen. Da muss man eventuell aufpassen, insofern vielleicht nicht beides und vor allem nicht beides alleine kombinieren. Auch wieder was, wo ihr einfach mal euren Arzt drauf ansprechen könnt, ob es bei euch Kontraindikationen dafür gibt. Ansonsten Vitamin E könnt ihr im Internet beziehen. Ist jetzt, wenn ihr es nicht total irgendwie überdosiert, sondern euch daran haltet, auch nichts, wo ihr euch Bedanken machen müsst. Also ich habe neben auch tatsächlich L-Arginin und Vitamin E. Das habe ich jetzt auch im letzten Zyklus beides gemacht. Und das dritte, was ich gemacht habe, weil ich habe mir nämlich kein Sildenafil geholt und mich auch erstmal gegen Aspirin entschieden, ist Bewegung. Ich weiß, es nervt, ich komme schon wieder mit Gesundheitssachen ums Eck, aber Fakt ist, dass tatsächlich eine Bewegung tatsächlich auch die Uterine und Durchblutung fördert. Ihr müsst keinen Hochleistungssport machen dafür, aber tatsächlich spazieren gehen, Bewegung, Alltagsbewegung ist hilfreich und deswegen, ich habe ja so einen Schrittcounter in meiner Watch hier, das ist ja so eine Smartwatch und ich achte auch darauf, dass ich jeden Tag mindestens 5000 Schritte, das ist echt nicht viel, aber gerade wenn man halt Winter, Pandemie in der Bude hockt, manchmal wird es halt nicht mehr, ne? Aber diese 5000 Schritte habe ich auch im letzten Zyklus eingehalten. Das kombiniert mit L-Arginin und Vitamin E, so habe ich gesagt, ist ein sanftes Risiko, arme bis freie Variante und das hat auf jeden Fall bei mir gut funktioniert. Natürlich kann ich euch nicht sagen, ob meine Gebärmutterschleimhaut sonst auch gut aufgebaut gewesen wäre, aber tatsächlich war meine erste Periodenblutung nach der Abschabung damit super und da habe ich, glaube ich, auch nicht so viel Sorge, euch diese Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen. Ich habe euch auch erklärt, was es mit Aspirin und Sildenafil auf sich hat. Ich glaube, wenn ich es nochmal sage, schlagt ihr mich. Aber übertreibt es nicht, fangt nicht an, irgendwelche Medikamente zu nehmen, ohne es mit dem Arzt abgesprochen zu haben, auch wenn es bei Aspirin frei verkäuflich ist. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, dass euch das ein bisschen geholfen hat. Ja, und sonst habe ich jetzt auch gar nicht mehr sehr viel mehr zu erzählen. Wie gesagt, ich hoffe jetzt natürlich wieder den Monat, dass es klappt. Wenn, dann werdet ihr es erfahren. Wenn nicht, ja, erfahrt ihr es auch. Ich erzähle euch auf jeden Fall weiter in den Videos. Ja, und insofern, mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, es reicht auch wieder. Insofern wünsche ich euch alles Gute und ganz viel Erfolg in eurer Kinderwunschzeit. Und lasst euch nicht entmutigen. Ich weiß, es ist schwierig, gerade auch jetzt um die Jahreszeit. Aber wir schaffen das.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderwunsch- und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.